Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Ausflug nach Brooklyn, dem Stadtteil in New York City, wo der US-amerikanische Schriftsteller Jonathan Lethem aufgewachsen ist. Schon in zwei früheren preisgekrönten Romanen hat er von dem Leben dort und seiner Jugend erzählt. Jetzt ist er noch einmal zurückgekehrt zum Fall Brooklyn, wie sein neuester Roman auf Deutsch heißt. Jonathan Lethem war im Frühjahr in Deutschland, hat uns besucht. Freuen Sie sich mit mir auf ein Gespräch mit Jonathan Lethem in dieser Lesart. Seien Sie herzlich begrüßt. Eigentlich wollten wir heute an dieser Stelle uns über Karl Lagerfeld unterhalten. Der Schriftsteller Michael Wallner hat über den Modefürsten einen tollen Roman geschrieben. Aber Herr Wallner ist leider krank geworden, konnte nicht kommen. Gute Besserung von uns aus. Wir holen das selbstredend nach. Wir haben nun schnell etwas Schönes aus dem Hut gezogen, das wir Ihnen noch einmal vorspielen. Ein Gespräch mit dem US-amerikanischen Bestseller-Autor Jonathan Lethem. Er ist 1964 geboren in Kansas, aber in New York City ist er aufgewachsen, im Stadtteil Brooklyn. Und diese Zeit, den Ort, die Atmosphäre dort der 1970er, 80er Jahre, hat Jonathan Lethem schon zweimal literarisch aufgesucht. Das erste Mal vor einem Vierteljahrhundert, 1999, im Roman Motherless Brooklyn, für den es nicht nur in den USA Preise regnete. Das Buch war der internationale Durchbruch von Jonathan Lethem, inzwischen auch phänomenal verfilmt mit Edward Norton und Willem Dafoe. Und dann gab es Ruhm und Ehre auch für die Festung der Einsamkeit, das war der zweite Brooklyn-Roman, und nun ist der dritte erschienen. A Brooklyn Crime Novel, so der Originaltitel, der Fall Brooklyn auf Deutsch. Jonathan Lethem, er war Ende März zu Gast bei uns und ich habe ihn gefragt, warum er jetzt nach den zwei großen Brooklyn-Romanen noch einmal in sein altes Viertel zurückgekehrt ist literarisch. Hat etwas gefehlt?
Well, 20 years ago, when Fortress of Solitude was published, I felt it was complete. I felt I'd spoken my peace.
Ja, also vor über 20 Jahren, da dachte ich wirklich, ich habe mit Brooklyn abgeschlossen. Man kann natürlich nicht mit Brooklyn abschließen, aber ich persönlich dachte, ich hätte alles gesagt, alles erzählt. Für mich persönlich war das Kapitel erst einmal beendet, aber ich habe Glück, ich habe das Privileg, ich darf ein langes Leben führen und die Welt verändert sich und mit der Welt verändert man sich dann auch und das eigene Denken verändert sich auch. In der Zwischenzeit ist etwas geschehen wie Black Lives Matter, was es eben damals noch nicht gab. Und da ist mir eben eingefallen, gerade wenn es um die Rassismusproblematik geht zwischen Schwarzen und Weißen in den USA, dass ich dann doch schon ein paar neue Ideen hatte und dann doch schon eine Menge dazu zu sagen hatte, weil ja in Brooklyn Blacks und auch Weiße eben zusammenleben und da auch aufeinandertreffen. Und deswegen war ich dann der Meinung, da kann ich doch noch mal ein Buch draus machen.
So I realized I had quite a lot more to say on this subject.
Und diesen Roman haben Sie nun wie eine Akte angelegt, als Ermittlung sozusagen. Über die Jahre, Jahrzehnte von den 1970ern bis in unsere Zeit hinein schildern Sie die Szenerie, die Gegend mit zahlreichen Figuren, die immer wiederkehren, meistens Jugendliche, Schwarze, Weiße, Puerto-Ricanische. Was ist das für ein Prinzip? Warum haben Sie sich für diese Erzählform entschieden, sozusagen als Detective Lethem, NYPD?
You know, the first time I approached this personal material, the experience of growing up.
Als ich das erste Mal über Brooklyn geschrieben habe, das waren natürlich auch meine eigenen Erfahrungen aus den 1970er Jahren. Und dieses erste Buch habe ich noch wie so eine Coming-of-Age-Geschichte geschrieben, also wie eine Art Bildungsroman. Und das ist ja auch eine schöne Art, ein Buch anzugehen. Aber man hat natürlich Grenzen. Es sind einem Grenzen gesetzt, weil es bleibt ja immer die sehr persönliche Perspektive. Und mit dieser Perspektive wollte ich diesmal komplett brechen. Ich wollte sie sogar explodieren lassen. Und ich wollte, dass der Leser sich sozusagen diese einzelnen Bruchstücke, die ich überall hinterlasse, so zusammenklaubt und dass auch der Leser sich die Fragen stellt, die ich mir gestellt habe und so der Leser zu einem Detektiv wird, der mit mir zusammenarbeitet.
So I wanted the reader to, in a sense, become the detective and do the work with me.
Im Zentrum steht die Dean Street, einem New Yorker, einem Brooklyner, müssen Sie wohl nicht erklären, was das für eine Straße ist. Uns schon, was ist so besonders an dieser Straße, an der Dean Street?
Of course, for me, it's personal. And I took this for granted, as every child.
Ja, das ist natürlich dann auch wieder eine sehr persönliche Geschichte für mich. Und ich ging natürlich immer davon aus, dass es ganz offensichtlich ist, was die Dean Street ist und für was sie steht. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr besonderer Ort, weil dieser Ort eben nicht speziell definiert ist für eine gewisse Community, für eine gewisse Bevölkerungsgruppe. Man kann zum Beispiel sagen, dort ist ein schwarzes Viertel oder dort ist ein puerto-ricanisches Viertel oder das ist das Viertel der Iren. Aber bei dieser Straße konnte man das eben nicht sagen. Es war wie so eine Art Kreuzung, wo sich verschiedene Sachen getroffen haben. Natürlich haben viele behauptet, ihnen gehöre die Straße, aber eigentlich gehörte sie niemand.
And no one could possess it fully.
Und Häuser spielen dort auch eine Rolle in jener Zeit. Das sind die bekannten Brownstones, wie man sie aus allen New York-Filmen kennt. Und ja, dort beginnt sich dann auch ab den späten 60er Jahren eine neue soziale Klasse zu bilden. Sie nennen sie die Brownstoner. Wer sind die denn?
So, in the inner cities of America, there's a very famous moment of the 1950s.
Es gab eben diese Tendenz in den USA, dass die weiße Mittelschicht so ab den 50er Jahren die Innenstädte verlassen hat. Man nannte das White Flight, also weiße Flucht. Und irgendwann sind sie dann zurückgekommen. Und es waren in erster Linie erstmal Künstler und Intellektuelle, Hippies, meine Eltern waren Hippies, und die wollten eben wieder diesen Versuch unternehmen, doch wieder in den Innenstädten zu leben oder in den Städten zu leben. Und diese Brownstones, diese Häuser waren sehr schön, aber sie waren sehr heruntergekommen. Sie standen streckenweise eben auch leer. Und es wurde zu einer Religion, diese Häuser zu renovieren. Und was so idealistisch begonnen hat, hat sich natürlich im Laufe der Jahre, man muss es ja auch geschichtlich betrachten, zu einer Art von Gentrifizierung eben entwickelt und natürlich auch dazu, dass Leute, die dort ihren angestammten Kiez hatten, gezwungen waren, dort wegzuziehen.
Gentrification and displacement.
Sie haben es jetzt schon erwähnt, Jonathan Leeson. Sie haben genau da gelebt. Sie sind genau dort aufgewachsen. Und man merkt es an den vielen sehr, sehr präzisen Details, die sicherlich autobiografisch sind. Etwa wie eine Busfahrkarte um 1970 ausgesehen hat, wie sie sich angefühlt hat, wenn man sie in der Hosentasche trägt und wie es ist, wenn man sie gleich zu Anfang des Monats abgenommen bekommt. Regelmäßig von einem anderen schwarzen Jungen gewaltsam, der schon an der Ecke auf einen wartet. Waren Sie genau dieser weiße Junge?
I wrote this book by drawing on my own intimate experience.
Ja, ich habe dieses Buch natürlich basierend auf eigenen Erfahrungen geschrieben, aber es geht nicht nur um meine eigenen persönlichen Erfahrungen, sondern um eine Art von kollektivem Gedächtnis. Es ist eine Art von Oral History, also eine Art von Geschichte, die sich über die Erzählungen weiterträgt. Ich habe da wirklich auch mit sehr, sehr vielen Menschen drüber geredet, Leuten, die mir wiederum ihre Erinnerungen mitgeteilt haben. Das sind teilweise Leute gewesen, die ich kannte, teilweise waren es Leute, die ich damals als meine Feinde betrachtet hatte. Manchmal waren es auch welche, die ich gar nicht gekannt habe damals, die ich erst jetzt so kennengelernt habe. Und sie kamen wirklich aus allen Schichten und aus allen Bevölkerungsgruppen. Es waren Weiße, Schwarze, Hispanics, es waren Jungs, es waren Mädchen. All dieser Erinnerungsschatz war wie so ein Schatz, der in einer Bank liegt und aus dem ich dann schöpfen konnte.
This vault of information, I could never have written this book.
Aber was sehr deutlich wird, wie hart es war, dort als weißes Kind, als weißer Junge, aufzuwachsen. Immer musste man einen Extra-Dollar dabei haben als Lösegeld, weil man mit Gewalt bedroht war. Eben auch von puerto-ricanischen, von schwarzen Jungs, deren Territorium das dann doch war. Die Weißen, schreiben sie, litten an der grundlegenden Schande, kein Territorium zu haben.
It was in many ways like a kind of.
Ja, es war in vielerlei Hinsicht eben eine Kindheit, die wir damals auf der Straße gelebt haben. Wir waren permanent eben auf der Straße. Und wir haben Regeln machen müssen, weil es keine Regeln gab. Unsere Eltern haben uns nicht dabei geholfen, aus ganz verschiedenen Gründen. Einer der Gründe war, die haben das gar nicht gesehen. Das war für sie gar nicht sichtbar, was da wirklich unser Alltag war. Und es war eben sehr herausfordernd, aber ich würde sagen, das war die Schule meines Lebens. Ich habe dort etwas über die Welt gelernt. Also zurückblicken muss ich einfach sagen, das ist etwas, von dem ich sehr profitiert habe. Und das war ein Weg, den ich da gegangen bin und den ich noch einmal zurückgegangen bin. Aber natürlich stimmt es. Das war natürlich auch ganz stark mit Gefühlen wie Scham, mit Angst und mit so inneren Verletzungen verbunden.
Permanent injury.
Eine Regel besagte jedenfalls, Erzähle es nie deinen Eltern. Wenn du das tust, bist du noch mehr unten durch. Wir sind ja ungefähr derselbe Jahrgang, Mr. Leeson. Ich kann mich noch gut erinnern, in meiner Jugend, wie es immer hieß, oh, New York, das ist wirklich ein gefährliches Pflaster. Und dann sah man die Filme Charles Bronson, Ein Mann sieht rot, oder die Warriors, ein berühmter Film über eine New Yorker Straßengang. Und später in den 80ern machte dann Bernhard Götz weltweit Schlagzeilen, der in der U-Bahn 4 schwarze Jugendliche niederschoss. Und dieser Name und diese Referenzen auch an Filme und Musik, die kommen jetzt alle bei Ihnen vor, jetzt im Roman. Ich habe ehrlich gesagt beim Lesen, war ich froh, in einem kleinen verschlafenen Nest in Süddeutschland aufgewachsen zu sein. Ich meine, Ihre Kinder- und Jugendjahre sehen aus wie permanente bedrohte Jahre mit Angst, Demütigung und Ausgrenzung. Und ich habe mich gefragt, wie übersteht man das eigentlich, ohne beschädigt zu werden? Wie ist Ihnen das selbst gelungen, da rauszuwachsen? Also ich glaube, ich hätte mir eine Knarre besorgt irgendwann.
Like every child, I took my environment as the world.
Nun, wie jedes Kind nahm ich meine Umgebung ganz natürlich. Das war eben die Welt für mich. Das war meine Welt. Und die Waffe, die ich kannte, das war der Humor. Wenn es um so schwerwiegende Dinge geht wie Tod, Gewalt, politische Gewalt oder Krieg, all die Paradoxen, all das Perverse und all diese Ironien, dann war eben die Waffe, die wir hatten, dagegen Humor.
That was the weapon that we used to survive that space.
Es ist auch ein witziges Buch geworden, Mr. Leeson. Das will ich zugeben. Ich musste oft lachen, weil die Szenen zwischen den Jugendlichen und wie sie sich aus manchen Gefahren herauswinden, das ist schon ziemlich clever. Ihr irischer Kollege Colin McCann, der war erst vor einigen Tagen bei uns hier in der Lesart, der ist inzwischen auch in New Yorker, und er hat über ihren Roman gesagt, jede Stadt verdient ein solches Buch, und es ist bei aller Kriminalistik auch doch so eine Art Liebesgeschichte geworden. Nach meinem Befinden so vielfach gebrochen, unglücklich über weite Strecken, aber so ein bittersüßes Gefühl scheint immer noch da zu sein. Sie lieben diese Straße immer noch, nicht wahr?
Colm is a magnificent novelist and he has become a great New York novelist.
Ja, also zunächst einmal, Colm ist nicht nur ein großartiger Autor, sondern er hat sich wirklich auch zu einem ganz großen New York-Autor entwickelt. Und das ist fast schon in gewisser Weise typisch, weil mit die besten Bücher über New York sind eigentlich von Leuten geschrieben, die nicht in New York aufgewachsen sind. Beispielsweise Andy Warhol oder Truman Capote oder Dawn Powell. Die haben eher vielleicht die Stadt definiert, als wenn man dort aufwuchs. Nun, ich bin dort aufgewachsen. Und ja, man musste natürlich gewisse Abstriche machen, manchmal sogar Opfer bringen. Aber am Ende vertieft das nur noch deine Liebe für diese Stadt.
That deepens your love, as all sacrifices do.
Mr. Leeson, wir können einen US-amerikanischen Schriftsteller wie Sie derzeit nicht ziehen lassen, ohne nach seiner Meinung zu fragen, was sich derzeit eben in Amerika politisch so tut. Und vor allem können wir Sie nicht ziehen lassen, weil Sie nämlich in Donald Trumps erster Amtszeit 2018 einen Roman veröffentlicht haben. The Feral Detective hieß der, auf Deutsch Der wilde Detektiv. Der war eine ja kaum verhüllte Satire auf das Trampeltier samt einer, Zitat, ganzen Palisade von Vollpfosten, die ins Weiße Haus eingezogen seien. Das haben Sie damals geschrieben, also vor 7 Jahren. Das war sehr lustig, aber ist Ihnen jetzt wohl gar nicht mehr zum Lachen, oder?
No one could ever have anticipated this second.
Niemand konnte voraussehen, dass es nochmal zu so einer zweiten Machtergreifung durch Trump kommen könnte. Die Welt wird eigentlich täglich mit schlimmen Nachrichten überflutet. Aber niemand, auch Trump nicht, hat die Macht, die Welt eben komplett in diese Richtung zu drehen, die er gerne hätte. Aber natürlich ist Trump ein Symptom. Er ist ein Symptom für eine Form von Massenkrankheit, die ja nicht nur Amerika erreicht hat, sondern auch andere Völker im Griff hat und gerade auch dabei ist, auch in anderen Territorien eben noch populärer zu werden. Und ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Einem ist langsam das Lachen vergangen, es ist nicht mehr lustig. Man kann auch keine Satire mehr daraus machen. Mit diesen ganzen täglichen Ereignissen, die da passieren, die sind einfach so extrem, dass die Satire dafür einfach nicht mehr ausreicht. Und wenn man sie einfach nur aufschreiben würde, würde einem auch niemand glauben.
If you'd written this story, no one would believe you.
Was erwarten Sie denn, wie sich Amerika unter dieser Regierung weiterentwickelt in den nächsten 4 Jahren?
I wish I had a crystal ball. I don't.
Ich wünschte, ich hätte eine Kristallkugel, aber ich habe sie nicht. Und jetzt kann man einfach nur Widerstand leisten. Und dieser Widerstand ist auch notwendig. Und wir müssen uns klar ausdrücken, wir müssen ganz klar definieren, was für uns die Grundsatzwerte sind, die auch wichtig sind für das menschliche Zusammenleben. Und man darf einfach nicht aufgeben, sondern man muss mit allen möglichen Mitteln sich das bewahren, was man hatte. Und man merkt jetzt, dass diese Machtergreifung doch wohl sehr sorgfältig vorbereitet worden ist. Jetzt wird es wohl so sein, dass es erstmal sehr viel schlimmer werden muss, bevor es wieder besser werden kann. Aber ich bin sicher, dass die Mehrheit der Amerikaner auch jetzt nicht dafür ist, was zurzeit in unserem Land geschieht.
Even Americans, even at this terrible time, are not in favor of this.
Vielen Dank, Mr. Latham. Thank you for being with us here im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you so much.
Jonathan Latham, der US-Autor hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben dieses Gespräch Ende März 2025 geführt. Die ganz aktuellen Entwicklungen in den USA waren da noch nicht abzusehen. Der Roman von Jonathan Latham, Der Fall Brooklyn, ist auf Deutsch im Tropenverlag erschienen mit 448 Seiten für 26 Euro. Brillant darüber übersetzt von Thomas Gunkel. Und unser Gespräch mit Jonathan Latham hat Jörg Taschmann übertragen. Auch ihm besten Dank.
Straßenkritik.
Mein Name ist Reto Schneider. Den letzten Roman, den ich gelesen habe, das war Die Anomalie von Hervé Le Tellier. Ein Science-Fiction eigentlich, kann man sagen, der von einer ganz außergewöhnlichen Situation ausgeht, nämlich es landet ein Flugzeug in den USA und man stellt fest, dieses Flugzeug mit den genau gleichen Leuten ist 3 Monate zuvor auch schon in den USA gelandet. Das heißt, es kam zu einer Verdopplung dieses Flugzeugs und all der Leute. Und der Rest des Buchs behandelt eigentlich die ein bisschen philosophische Frage, was geschieht eigentlich, wenn man auf sich selber trifft? Was ich wirklich einen sehr faszinierenden Gedanken finde.
In der Schweiz, in Zürich, treffen wir Sie in dieser Woche, unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und Reto Schneider empfiehlt uns Die Anomalie, den Bestsellerroman vom französischen Schriftsteller Hervé Le Tellier. Den Prix Goncourt, den bedeutendsten Literaturpreis Frankreichs, hat er dafür bekommen. Auf Deutsch gibt es das Taschenbuch im Rowohlt Verlag mit 352 Seiten für 14 Euro. Übersetzt haben es Jürgen und Romy Ritte. Und jetzt zu einem finanziellen Thema, das in der Literaturgeschichte oft verhandelt wurde. Von Shakespeares Dramen über Jane Austens Romane oder Tolstoi, Dostojewski bis hin zu Thomas Manns Buddenbrooks und vielen Klassikern mehr. Das Erben. Dazu hatte das Berliner Zentrum für Literatur- und Kulturforschung nun zu einem Symposium am vergangenen Wochenende eingeladen mit etlichen prominenten Autorinnen und Autoren unter dem schönen Titel Erben. Geheimnisse, Geld und Gene. Für uns war Cornelius Willenkemper da und er erzählt zu Beginn eine allerdings ganz andere Geschichte von einem Schriftsteller, der rein gar nichts bekam.
Gibt es glückliche Erbgeschichten? Der Schweizer Autor Lukas Berfuß glaubt das nicht. Dem materiellen Erbe geht immerhin ein Tod voraus und zudem erbt man ungefragt und schicksalhaft sowohl das Privileg als auch den Schaden. Dem Erbe kann man sich nicht entziehen, selbst wenn man es ausschlägt, so wie Lukas Berfuß. Der Schriftsteller und Dramaturg stammt aus einer verarmten Familie und lebte zeitweise selbst auf der Straße.
Bürgerliche Familien, die haben irgendwelche schönen Dinge, die sie ausstellen können und sie präsentieren können in der Vitrine. Und das gab es bei mir nicht. Bei mir waren alle Objekte, Erinnerungen, die an eine frühere Zeit verwiesen, mit Leid und Schmerz verbunden. Und das hat man alles zur Seite geschafft. Das wollte man einfach nicht. Das andere ist, dass ich, weil ich auf der Straße lebte, nichts mitnehmen konnte. Und das ist natürlich eine wunderbare Arbeitssituation für einen Schriftsteller.
In seinem Essayband Vaters Kiste beschäftigt sich Berfuß mit der Hinterlassenschaft seines Vaters, der als Obdachloser verstarb. Das Erbe schlug Berfuß aus, behielt aber eine Kiste mit Dokumenten der Armut, die ihm sein soziales Erbgut erneut vor Augen führten.
Ein Leben, dem ich nur um Haaresbreite entkommen war, mit Arbeit und mit Glück äußerlich entkommen gewiss. Es ging mir gut, wie gesagt, ich hatte mich nicht zu beklagen, aber ein bitterer Rest war geblieben, ein Geschmack im Mund, die Aversion gegen kalte Nächte, die Demütigungen, die Verachtung der Menschen, das alles war da, lebendig vor mir und in mir. Du kriegst den Jungen aus dem Schuldturm, aber niemals den Schuldturm aus dem Jungen.
Die Kiste seines Vaters ist heute als Teil von Berfus Vorlass im Schweizer Nationalarchiv in einem Atombunker gelagert. Erbe ist offenbar das, was man daraus macht. Das gilt nicht weniger für diejenigen, die unverhofft zu Millionenerben werden. Der Münchner Autor Georg M. Oswald erzählt im Roman »In unseren Kreisen« von einer linksalternativen Kreuzberger Familie, die ein erkleckliches Vermögen und ein Haus im Villenviertel erbt. Ein reiner Glücksfall ist das keineswegs, denn schnell stellt sich der Geldsegen als moralische und soziale Belastung heraus. Wie geht man damit um, dass das vererbte Haus einst von den jüdischen Vorbesitzern enteignet wurde? Und wie kommt man zurecht im neuen sozialen Umfeld in der Welt der Reichen? Das Erbe zwingt einen dazu, sich mit ihm auseinanderzusetzen, so auch bei der sächsischen Autorin Marlene Hobrack. In ihrem preisgekrönten autobiografischen Roman »Erbgut« verhandelt sie die Hinterlassenschaften ihrer konsumsüchtigen Mutter. In deren Wohnung rekonstruiert Hobrack, wie eine Archäologin anhand der wahllos gehorteten Gegenstände, die psychologische Konstitution und den Alltag der Erblasserin.
Es ist sicherlich so ein kathartischer Moment, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist dieser ganze China-Schrott irgendwie beseitigt. Und das irgendwie zu bereinigen und loszuwerden, das war sehr befreiend auf jeden Fall.
Um die Erblast einer Mutter-Tochter-Beziehung geht es auch in Lynn Hirses Autofiktion »Wovon wir träumen«. Die Autorin und Journalistin ist Kind eines Deutschen und einer Chinesin. Hirse untersucht nicht nur das kulturelle und physiognomische Erbgut ihrer Eltern, sondern auch die unsichtbaren Ebenen des Erbens, die transgenerationellen Projektionen und Erwartungen.
Viele dieser Erwartungen, die die Mutter auf ihre Tochter überträgt, sind aber natürlich auch Erwartungen, die sie eigentlich an sich selbst stellt und an denen sie selbst auch scheitert. Was wiederum, glaube ich, auch nicht zwingend eine Erzählung ist, die sich nur auf Migrationskontexte bezieht, sondern das ist eine sehr klassische Eltern- oder Mutter-Tochter-Erzählung von, aha, ich habe das vielleicht nicht geschafft, jetzt sollst du das machen. Und sowohl emotional als auch auf einer Ebene von, sei unabhängig, verdiene dein eigenes Geld.
Die Berliner Tagung über das Erben führte vor Augen, dass niemand der ererbten Prägung durch seine Vorfahren entgeht, dass sowohl Privilegien als auch Lasten immer Spuren hinterlassen, auch dann, wenn man sich ihnen explizit verweigert. Dabei bietet das materielle, genetische und psychologische Erbgut immer auch die Chance, die eigene Herkunft und Selbstwerdung neu zu verhandeln.
Das Berliner Symposium über das Erben in der Literatur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit einem neuen Roman aus Brasilien, geschrieben von Itamar Vieira Jr. Er ist Jahrgang 1979, ein Ethnologe und Geograf von Hause aus, aber auch ein erfolgreicher Schriftsteller. Sein Erstling stand im vergangenen Jahr sogar auf der Shortlist vom International Booker Prize. Und diesen Roman gibt es nun auch auf Deutsch. Diesen Roman, den gibt es schon auf Deutsch, aber wir wollen uns nun den zweiten anschauen. Feuer heißt er schlicht. Unser Kritiker Nico Pleutke ist im Studio. Ich grüße Sie.
Hallo.
Gehen wir gleich mit rein, Herr Pleutke. Was ist das für ein Feuer? Welche Geschichte wird erzählt?
Wir sind in einem Dorf im Nordosten Brasiliens, im Bundesstaat Bahia. Das beginnt so in den 1970er, 1980er Jahren. Und dieses Dorf wird beherrscht von einem Kloster, dem die Ländereien gehören, das die Bewohner kontrolliert und auch ausbeutet. Und dieses Kloster, das steht eines Tages in Flammen. Das wäre jetzt sozusagen die einfache, die reißerische Zusammenfassung. Und ein bisschen feiner geht es dann tatsächlich speziell um eine Familie, deren Geschichte im Grunde quer durch das ganze 20. Jahrhundert erzählt wird. Und eine der Töchter, Lucia, hat eine ganz besondere Gabe. Sie kann nämlich spüren, wenn irgendwo ein Feuer entsteht.
Das hört sich nach episch angelegter Familien-Epochen-Saga an. Ist es das im Format?
Es ist genau das. Zu Beginn des Romans erzählt Moisés, das ist der Bruder von Lucia, dass von der großen Familie nur noch Lucia, er und sein Vater im Dorf wohnen. Alle Geschwister sind schon vor seiner Geburt an andere Orte gezogen. Er ist so ein bisschen das Nesthäkchen der Nachzügler. Die Mutter ist gestorben. Und die Grundidee des Romans strukturell ist eigentlich, dass diese Vergangenheit, wie es dazu kam, dass alle gegangen sind, mit vielen kleinen Geheimnissen über 400 Seiten hinweg aufgerollt wird. Da geht es dann um so Fragen wie, warum wird Lucia eigentlich im Dorf ausgegrenzt und als böse Zauberin bezeichnet? Woher kommt der Buckel, den sie auf dem Rücken hat? Sie hat so einen kleinen Buckel, den ihr Bruder als kleines Schneckenhaus bezeichnet. Was hat es mit diesen ganzen Unglücksfällen zu tun? Warum hat Moisés Albträume? Welche Macht übt die katholische Kirche aus? Und das alles wird von den späten 60er Jahren bis so zur 2000-Wende erzählt, geht aber auch in Rückblenden tatsächlich bis zurück in die Geschichte der Sklaverei.
Es ist also ein großer fabelhafter Stoff. Von Hause aus ist Itamar Vieira Jr. aber auch studierter, promovierter Ethnologe und Geograf. Da könnte man denken, dass solche Kenntnisse, solche Motive auch im Roman vorkommen.
Ja, vor allen Dingen ist er auch selbst in dieser Gegend aufgewachsen, kennt das also wirklich mit jeder Kindheitsphase. Aber er hat auch als Ethnologe recherchiert und hat zu Studienzwecken, so als so eine Art Feldstudie, selbst längere Zeit in einem Dorf gewohnt, das dem Dorf, das beschrieben wird, vergleichbar ist. Und er hat sich die große Armut angesehen, den Einfluss der Kirche, das vorherrschende Geflecht aus Vorurteilen, Klatsch und Intrigen, das man in solchen Dorfgemeinschaften findet. Und vor allen Dingen das Verhältnis der indigenen und afro-brasilianischen Familien zu den Familien, die reich sind oder die, wie es immer wieder heißt, helle Haut haben. Und das ist dem Roman sehr schön eingeschrieben, dass es da ein sehr starkes soziales Gefälle gibt, einen tiefsitzenden Rassismus gegenüber den indigenen und afro-brasilianischen Familien, eine große patriarchale Gewalt, die auch von der Kirche und von diesem Kloster in Form des Abtes, der Zöglinge missbraucht, ausgeübt wird. Es gibt Vergewaltigungen und das alles hat Vieira Jr. sehr intensiv und sehr detailliert in diese einzelnen Erzählstränge einzuweben versucht.
Nun schwebt, Herr Bleutke, über unserem Gespräch natürlich die große, große südamerikanisch-lateinamerikanische Erzähl-Epik-Tradition, jetzt auch gerade mit diesem doch auch mit magischen Motiven angereicherten Familiensagastoff von Gabriel García Márquez und all den anderen, die man instinktiv denkt, wohl alle Kennerinnen und Kenner an die 100 Jahre Einsamkeit. Ist das die Spur, in der Itamar Jr. geht? Es wären ja mächtige Fußstapfen.
Ja, es ist so ein Erzählen auf den Rücken von Riesen oder vielleicht hier eher auf dem Buckel von Riesen. García Márquez spielt eine große Rolle. Man denkt an Isabel Allende, an das Geisterhaus, aber auch João Ubaldo Ribeiro. Wobei man sagen muss, dieser magische Realismus hat in Brasilien selbst nicht so eine große Rolle gespielt. Aber er ist vorhanden über Lucia, sehr dezent, die diese Gabe hat, Feuer zu erahnen. Aber was Vieira Jr. macht, ist, dass er sich umgekehrt eigentlich die Strukturen und die Gerüchte ansieht, die dazu führen, dass jemand als Magier, Magierin oder als Zauberin regelrecht gebrandmarkt wird. Er bringt aber auch andere Traditionen rein. Jorge Amado, der sehr realistisch arbeitet und die vermeintlich kleinen Leute sich angesehen hat. Und all diese Einflüsse hat er irgendwie versucht, in dem Roman unterzubringen.
Mhm. Dankeschön, Nico Bleutke, über Feuer, den Roman von Itamar Vieira Jr., übersetzt ins Deutsche von Barbara Miskita, erschienen bei S. Fischer mit 383 Seiten für 28 Euro. Mehr dazu, wie immer, hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Deutschlandfunk Kultur Lesart, und jetzt wollen wir Ihnen wieder akustische Literatur vorstellen in einem neuen Hörbuch, das ins Wirtschaftswunder der frühen Bundesrepublik führt. Mit den Augen des italienischen Schriftstellers Carlo Levi. 1902 wurde dieser geboren, er starb 1975. Man kennt ihn bei uns vor allem durch den Roman Christus kam nur bis Eboli. Ein weniger bekanntes Werk ist Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958. Erst jetzt ist dieses Buch von Carlo Levi ins Deutsche übersetzt und auch als Hörbuchfassung gleich mitproduziert worden. Andi Hörmann stellt sie uns vor und beginnt mit diesem Zitat.
Deutschland schläft, bewacht von seiner instinktgetriebenen Selbstzensur, von seiner selbst auferlegten Ausgangssperre, die den Anschein der Wiedergeburt nur vortäuscht.
13 Jahre war der Zweite Weltkrieg vorbei, als Carlo Levi den Deutschen nur den Anschein einer Wiedergeburt bescheinigte. Sein Buch trägt nicht umsonst den Titel »Die doppelte Nacht«, der sich auf ein Gedicht aus Goethes Faust II bezieht, das er gleich am Anfang seiner Aufzeichnungen zitiert.
»Funkenblicke sehe ich sprühen durch der Linden Doppelnacht«.
Die titelgebende Doppelte Nacht lässt nichts Gutes erahnen. Mit seiner Deutschlandreise von München nach Berlin taucht Carlo Levi tief ein in das klischeehaft gerühmte Land der Dichter und Denker mit Nazi-Vergangenheit. Zwischen Wiederaufbau und Wirtschaftswunder besucht er Bars und Theater, macht einen Abstecher nach Ulm und Tübingen, bestaunt die archaische Architektur der Städte. Er ist beeindruckt vom kulturellen Erbe und doch immer auch auf der Suche nach den Überbleibseln der Nazi-Vergangenheit. In literarischen Momentaufnahmen beschreibt er dabei skurril wirkende Szenen des Alltags, wie etwa eine Tischgesellschaft in einem bayerischen Wirtshaus.
An rustikalen Tischen, auf Stühlen mit hohen Holzlehnen, essen Frauen mittleren Alters Würste und trinken Bier.
Wie durch ein Brennglas schaut der italienische Autor hin und formuliert seine Beobachtungen aus dem Nachkriegsdeutschland in punktgenauer Sprache und ist dabei nicht gerade zimperlich.
Sie essen nicht, sie fressen, verleiben ein, verschlingen, schlucken, kauen, zermalmen, saugen auf, wie riesige Seidenraupen, völlig versunken in die reine Gefräßigkeit.
Erst dieses Jahr sind die 176-seitigen Reisenotizen auf Deutsch erschienen. Der unabhängige Verlag Speak Low hat sie nun als fünfstündige Hörbuchproduktion veröffentlicht. Die in die Jahre gekommene Stimme von Thomas Sabacher lässt diese Zeitreise spürbar werden. Durch seine nüchterne, ungeschönt raue Sprechhaltung wirkt Levis Text nach und verschlägt einem regelrecht den Atem, wenn er etwa die Tötungsmaschinerie im KZ Dachau beschreibt.
Wir gehen in eine Baracke, über der Duschen geschrieben steht, beschreiten die letzten Stufen im Leben so vieler Menschen. Das sind die Gaskammern. Nackter Beton, an der Decke die Öffnungen, aus denen der Tod kam. Daneben die Öfen. Die beiden Backsteinöfen, die für ihren Zweck außergewöhnlich bescheiden und einfach wirken. In einer kleineren Baracke gegenüber steht der erste, älteste Verbrennungsofen, der lange Zeit ausreichend war, wie ein Brotofen. Wie klein und simpel die Werkzeuge des Todeshandwerks doch waren. Die Rinnen für das Blut ähneln jenen, die ein Bauer mit seiner Hacke in die Felder gräbt, um sie zu bewässern.
Den Spuren der Gewalt nachspüren, sie uns schonungslos vor Augen führen, sichtbar und hörbar machen. Auch darum ging es Carlo Levi, der in Italien auch den Faschismus bekämpfte. Kann man sich davon überhaupt befreien? Wenn man Fragen nicht ehrlich beantwortet, sondern sich ins kollektive Schweigen flüchtet, wie so viele im Nachkriegsdeutschland. Als man alles nur noch hinter sich lassen wollte. Dass das nicht gut geht, auch davon erzählen Carlo Levis eindringliche Aufzeichnungen. Auch oder gerade heute sind sie ein Appell gegen das Vergessen und für ein gemeinsames Miteinander.
Das Individuum ist niemals ungebunden. Es handelt nicht gemäß seinem Verstand, seiner Psychologie, dem Zufall oder seinen eigenen Gefühlen, sondern nur in seinem fatalen Verhältnis zur Welt. Und es kann sich auch nicht verändern, wenn es die Welt nicht verändert.
Die doppelte Nacht, eine Deutschlandreise im Jahr 1958. Die Hörfassung des Buches von Carlo Levi ist jetzt bei Speak Low erschienen als MP3-Download mit 5 Stunden Länge für 20 €.